Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Von den 13 Richtern in Israel, 12 Männern und eine Frau, haben wir bereits 7 kennengelernt. Othniel, Ehud und Shamgar, dann ein Zweierteam bestehend aus Deborah und Barak und schließlich Gideon und Tola. Diese Aufzählung wurde allerdings durchbrochen durch Abimelech. Er war ein Sohn Gideons, den dieser mit einer kanaanitischen Nebenfrau gezeugt hatte. Abimelechs Wunsch, König von Israel zu werden, war so groß gewesen, dass er dafür alle seine Halbbrüder tötete und tatsächlich zum König ernannt wurde. Doch bereits nach 3 Jahren fand seine Herrschaft ein jähes Ende. Die Aufgabe der meisten Richter, von denen im alttestamentlichen Buch der Richter erzählt wird, besteht in erster Linie nicht darin, sich um juristische Streitfälle zu kümmern, sondern Gott beauftragt sie in politischen Krisenfällen, um den Israeliten zur Seite zu stehen. Am Anfang von Kapitel 10 des alttestamentlichen Richterbuches werden 2 Richter genannt, über die nur sehr wenig bekannt ist. Auf den Richter Nummer 7 bin ich bereits in der letzten Sendung kurz eingegangen. Er heißt Tola und ihm werden gerade einmal 2 Verse gewidmet. Dann folgt als Nummer 8 Jair mit immerhin 3 Versen. Sowohl Tola als auch Jair werden zu den sogenannten kleinen Richtern gezählt, weil sie sich eben nicht durch großartige Rettertaten auszeichnen. Zwar heißt es auch über Tola, dass er Israel errettete, mehr aber nicht. Es wird vermutet, dass Tola und Jair das Richteramt eher im herkömmlichen Sinne ausübten, eben als Personen, die im Volk beratend und schlichtend tätig waren und in juristischen Streitfällen Entscheidungen trafen. Auf Deborah, die einzige Frau in der ganzen Männerriege, traf übrigens beides zu. Sie war gewissermaßen große und kleine Richterin in einer Person. Denn sie war bereits als Richterin im herkömmlichen Sinne tätig, als sie von Gott zu einem politischen Eingreifen berufen wurde. Nun aber zu Richter Nummer 8, Jair. Über ihn wird in den Versen 3 bis 5 Folgendes berichtet. Nach ihm, gemeint ist Tola, stand auf Jair, ein Gileaditer, und richtete Israel 22 Jahre. Er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. Und sie hatten 30 Städte, die heißen Dörfer Jairs bis auf diesen Tag und liegen in Gilead. Und Jair starb und wurde begraben in Karmon. Es ist irgendwie schon seltsam, dass Jair einerseits zu den Richtern Israels gezählt und ordnungsgemäß im Buch der Richter aufgeführt wird, dass man jedoch andererseits nur etwas über seine 30 Söhne erfährt. Statt einem jeden einen teuren Sportwagen zu spendieren, bekam jeder einen Esel geschenkt. Und wenn alle Brüder mal gemeinsam einen Ausflug unternehmen wollten, tja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass dieser Anblick und das Geblöke der Tiere für Aufsehen sorgten. Doch nun mal im Ernst, warum wird die Sache mit den Eseln überhaupt im Bibeltext erwähnt? Ich vermute, weil sie nicht so unwesentlich ist, wie sie für uns heute erscheint. Denn einen Esel zu besitzen, war in der damaligen Zeit ein Zeichen dafür, dass jemand über einen gewissen Wohlstand verfügte. Im 5. Kapitel des Richterbuches ist zum Beispiel von vornehmen Leuten die Rede, die auf weißen Eselinnen reiten und auf Teppichen sitzen. Auch Könige nahmen häufig auf einem Esel Platz statt auf einem Pferd. Denn ein Esel galt als ein Zeichen für Friede und Sanftmütigkeit, während ein Pferd eher mit kämpferischen Handlungen in Verbindung gebracht wurde. Das mag auch daran gelegen haben, dass die Israeliten selbst keine Pferde züchteten, sondern dass Pferde immer aus dem Ausland kamen. Der Esel als Reittier eines Königs. Natürlich erinnert mich das daran, dass Jesus auf einem Esel bzw. einer Eselin in die Stadt Jerusalem geritten ist und von einigen wie ein König begrüßt wurde. Im Matthäusevangelium wird übrigens auf einen Vers aus dem Buch des Propheten Sacharja verwiesen. Der lautet: du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Dieses Reiten auf einem Esel wird häufig als ein Ausdruck der Bescheidenheit interpretiert. Doch darum geht es in diesem Vers nicht, sondern die Person, die hier als Gerechter und Helfer umschrieben wird, nämlich Jesus Christus, reitet trotz seiner Armut auf einem königlichen Tier, das seine besondere Würde unterstreicht. Anders ausgedrückt, nur als König der Juden hatte er im Sinne des Alten Testaments das Recht, auf dem Rücken eines Esels in die Stadt zu reiten und die Ehrerbietung der Leute und ihre Hosianna-Rufe entgegenzunehmen. Zurück zu Jair und seinen 30 Söhnen. Ich habe die Vermutung, dass die 30 Esel, die er ihnen schenkte, damals einen ähnlich protzigen Eindruck gemacht haben wie ein Garagenkomplex mit 30 Sportwagen, den sich jemand neben seine Villa bauen lässt. Diese 30 Esel signalisierten, dass der Herr Papa erfolgreich in seinem Beruf war und für seine Söhne nur das Beste wollte. Ihnen sollte es an nichts fehlen. Ja, er liebte es, ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Wer weiß, vielleicht wurden die Esel sogar in verschiedenen Ausführungen bzw. Züchtungen angeboten, so dass man immer wieder mal die neuesten Modelle angeschafft hat. Doch die entscheidende Frage lautet, haben diese Esel in irgendeiner Weise dazu beigetragen, Gott die Ehre zu geben? Oder haben sie aus Jair wenigstens einen guten Richter gemacht? Ich fürchte nein. Oder hat einer der Söhne sein Fortbewegungsmittel genutzt, um als Missionar hinaus in die Welt zu ziehen? Auch das nicht. Alle wohnten zu Hause in Gilead. Natürlich ist nichts falsch daran, ein paar Esel zu besitzen. Aber dass das Einzige, was wir im Buch der Richter über Jair erfahren, die Liebe zu seinen Söhnen und die Leidenschaft für Esel betrifft, das stimmt mich nachdenklich. Dagegen passierte wirklich Sensationelles, als Jesus auf einem ausgeliehenen Esel in die Stadt Jerusalem hineinritt. Eine uralte Prophezeiung ging damit in Erfüllung und er präsentierte sich in aller Öffentlichkeit als ein König. Der Teufel muss in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden sein und die religiösen Führer der Juden waren entsetzt. Zur Ehre Gottes allerdings riefen viele Menschen am Wegesrand: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und was passierte, wenn die 30 Söhne Jairs zu einem Ausflug aufbrachen? Dann grinsten die Leute höchstens, weil man eine solche Eselskarawane nicht jeden Tag zu sehen bekam. Reichtum, der nur dazu dient, um ihn vor anderen Leuten zur Schau zu stellen, ist wirklich eine üble Sache. Ebenso, wenn Unmengen an Geld dafür ausgegeben werden, um die eigene Langeweile zu vertreiben. In einer bestimmten Phase seines Lebens verfiel übrigens auch König Salomo einer ungesunden Gier nach Luxus. Im zweiten Buch der Chronik wird berichtet, die Schiffe des Königs, die nach Tarsis fuhren, brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Mit Gold, Silber und Elfenbein konnte man wunderbar angeben. Die Affen dienten der Unterhaltung und die Pfauen entzückten die Augen der Betrachter durch ihre Schönheit. Ich möchte hier nicht den Miesepeter spielen, der ihnen die Laune verdirbt und den Spaß an schönen Dingen. Denn in der Bibel gibt es viele Hinweise darauf, dass wir Gottes gute Gaben mit dankbarem Herzen genießen können. Besonders im Alten Testament wird Wohlstand auch als ein Beleg dafür angesehen, dass ein Mensch auf Gottes Weisungen achtet und deshalb von ihm belohnt wird. Und selbst Jesus hatte offenbar einen Blick für das Schöne in dieser Welt, indem er zum Beispiel die Schönheit der Lilien auf dem Felde erwähnte. Aber echten Lebenssinn vermitteln all diese Dinge für sich genommen nicht. Das Motto, das sich die Abschlussklasse einer weiterführenden Schule auf die Fahnen geschrieben hatte, fand ich wirklich bemerkenswert. Dieser Spruch lautete: Begeisterung alleine reicht nicht. Man muss wissen, wofür man sich begeistert. Ich glaube, von dieser Einsicht der noch jugendlichen Schüler kann sich manch ein Erwachsener etwas abschneiden. wenn jemand Jesus Christus in sein Leben aufnimmt und ihn wirklich Herr sein lässt über das eigene Leben, dann braucht man keine 30 Esel und keine 30 Sportwagen, keine Affen und auch keine Pfauen, um sich unterhalten zu lassen oder den eigenen Wohlstand zur Schau zu stellen. Dann findet man sinnvollere Möglichkeiten. Kehren wir wieder zum Bibeltext zurück. Ich bin mir bewusst, dass ich nun ziemlich viel in die drei Verse über Jair, den achten Richter der Israeliten, hineininterpretiert habe. Aber so geht es mir eben, wenn ich lese, dass der einzige Verdienst dieses Mannes anscheinend darin bestand, 30 Söhne in die Welt gesetzt zu haben, die auf 30 Eseln durch die Gegend ritten. Nun aber zu Vers 6. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und den Astarten und den Göttern von Aram und den Göttern von Sidon und den Göttern Moabs und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Wieder einmal bahnt sich eine große Tragödie an. Obwohl die Israeliten bereits so oft Gottes wunderbares Eingreifen erlebt haben, wenden sie sich erneut von ihm ab und suchen bei allen möglichen heidnischen Göttern einen Halt fürs Leben. Ein Vers aus dem Jeremia-Buch scheint mir in diesem Zusammenhang absolut treffend zu sein. Er lautet: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Die Abgötterei der Israeliten führt schließlich dazu, dass sie der wahre Gott in die Hände der Philister und Ammoniter gibt, von denen sie bekämpft und unterdrückt werden. In den Versen 7 bis 10 wird berichtet: Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und sie zertraten und zerschlugen Israel zu jener Zeit 18 Jahre lang, nämlich ganz Israel jenseits des Jordans im Land der Amoriter, das in Gilead liegt. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften gegen die Stämme Juda, Benjamin und das Haus Ephraim, so dass Israel sehr geängstigt wurde. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und sprachen: Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Diese Verse machen auf drastische Weise deutlich, dass Gott sein Volk, das eigentlich in einer heidnischen Umwelt Zeugnis geben soll für ihn, wie ein nutzlos gewordenes Werkzeug zur Seite legt. Ich denke, das sollten wir uns gelegentlich vergegenwärtigen, wenn heute manche Kirchen und Gemeinden kaum noch erkennen lassen, wozu sie in dieser Welt sind. Die Verkündigung des Evangeliums, das ist ihr Auftrag. Natürlich muss die Kirche auch manchmal mahnende Worte an die Politik richten. Und natürlich gehören fröhliche Spiele für die Kinder und ein gemütliches Beisammensein der Erwachsenen zum Alltagsleben in der Gemeinde. Aber das allein reicht nicht aus. Die Israeliten als Volk Gottes haben es mehrfach erlebt. Weil sie als Gottes Werkzeug nutzlos geworden sind, hat er sie für eine lange Zeit sozusagen einfach zur Seite gelegt. In Vers 10 wird berichtet, dass sich die Israeliten in ihrer Not schließlich doch wieder ihrem eigenen Gott zuwenden und sich schuldig bekennen. Doch Gott möchte von ihnen nichts mehr wissen. Ich lese weiter ab Vers 11. Aber der Herr sprach zu den Israeliten: Haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter und Maoniter? Aber ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr erretten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Lasst diese euch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Aber die Israeliten sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt. Mache du es mit uns, wie dir's gefällt, nur errette uns heute. Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagerten sich in Gilead, aber Israel versammelte sich und lagerte sich in Mizpah. Und die Oberen des Volkes von Gilead sprachen untereinander: Wer ist der Mann, der anfängt, mit den Ammonitern zu kämpfen? Der soll das Haupt sein über alle, die in Gilead wohnen. Soweit die Verse 11 bis 18. Der zuletzt vorgelesene Vers macht deutlich, woran es den Israeliten in den letzten Jahren gefehlt hat. An einer weisen Führungspersönlichkeit, die über Erfahrung und Selbstbewusstsein verfügt, die sich aber vor allem von Gott abhängig weiß. Selbst die Oberen in Gilead, die ja selbst zu den Führern des Volkes gehören, stellen die Frage, wer hat das Zeug dazu, gegen die Ammoniter zu kämpfen und das Haupt zu sein über alle Menschen in Gilead? Nach meiner Beobachtung fehlen auch heute an allen Ecken und Enden weise Führungspersönlichkeiten, die sich voll und ganz von Gott abhängig wissen. In der Politik ebenso wie in gesellschaftlichen Gruppierungen und nicht zuletzt in manchen Kirchen und Gemeindeverbänden. Nicht selten gibt es sogar Leute, die das Zeug dazu hätten, eine führende Position einzunehmen. Doch man gibt ihnen nicht die Chance dazu. Ich vermute mal, dass der Mann, der nun der nächste Richter Israels werden wird, unter normalen Umständen auch keine Chance gehabt hätte. Doch in der besonderen Notsituation, in der sich das Volk Israel befindet, kommt er endlich zum Zuge. In Kapitel 11, Vers 1 wird über ihn berichtet, Jephtha, ein Gileaditer, war ein streitbarer Mann, aber der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Ein streitbarer Mann, das war jemand, der sich selbst zu verteidigen wusste. Ein Mann, der nicht nur mit seinen Fäusten, sondern auch mit Waffen umgehen konnte. Wahrscheinlich ein kampferprobter Krieger. Doch was seine Herkunft betraf, so gab es da einen peinlichen Makel. Er war der Sohn einer Hure, auf die sich sein Vater Gilead in einer schwachen Stunde eingelassen hatte. Vers 2. Als aber die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm, »Du sollst nicht erben in unserer Familie, denn du bist der Sohn einer andern.« Eine schwere Hypothek, die Jephtha ohne eigene Schuld aufgebürdet bekommt. Nicht nur, dass er sich seinen Halbgeschwistern niemals ebenbürtig fühlen konnte, er wurde sogar noch von seiner Familie vor die Tür gesetzt. Bis auf den heutigen Tag haben manche Menschen schwer damit zu kämpfen, wenn sie erfahren, dass sie das Ergebnis einer außerehelichen Affäre sind. Sozusagen ein Unfall, den man lieber vermieden hätte. Doch zum Glück muss das nicht dazu führen, dass ein betroffener Mensch ein Leben lang darunter leidet. Selbst unter Königen und Päpsten, unter berühmt gewordenen Dichtern und Wissenschaftlern gibt es solche, die außerhalb einer festen Beziehung auf die Welt gekommen sind und die als Kind nie so recht wussten, zu wem sie denn gehören. Im Fall von Jephtha allerdings sah es zunächst nicht danach aus, als ob er mit seinem Schicksal fertig werden würde. Wie gesagt, er wurde von seiner Familie unbarmherzig vor die Tür gesetzt. Weiter heißt es in Vers 3, da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm aus. Heute würde man vielleicht davon sprechen, dass Jephtha zum Anführer einer Bande wurde oder Söldner um sich scharte. Auch das ist normalerweise keine gute Voraussetzung, um im Auftrag Gottes tätig zu werden. Aber Gottes Wege sind unausforschlich. Manchmal sucht er sich gerade solche Leute aus, die aus menschlicher Sicht keine gute Wahl sind. Von Josef angefangen, der sich gern als Lieblingssohn seines Vaters Jakob aufspielte, über Mose, der sich mit Worten nur schlecht ausdrücken konnte, bis hin zu David, der schönen Batseba hinterherlechzte. Auf eine völlig andere Art und Weise konnte aber auch Jesus Christus die menschlichen Erwartungen, die manche in ihn setzten, nicht erfüllen. In einer Prophetie Jesajas heißt es über Jesus, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jesus selbst wiederum vergleicht sich mit einem Stein, den die Bauleute verworfen haben, der aber dann zum überaus wichtigen Eckstein geworden ist. Und in einem Gleichnis wird Jesus mit einem Mann verglichen, über den andere sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Nach menschlichem Ermessen und gemäß den Erwartungen, die man an Jesus stellte, konnte er eigentlich nichts ausrichten, was für Gott und Mensch irgendwie von Belang war. Und trotzdem, so schreibt Paulus im Philipperbrief, hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott hat Jesus erhöht, heißt es ganz am Anfang dieses Zitats aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. Viele Menschen dagegen versuchen, sich selbst zu erhöhen. Sie behaupten, Kinder Gottes zu sein, obwohl sie keine geistliche Neugeburt erlebt haben. In diesem Zustand sind sie jedoch allenfalls mit illegitimen Kindern vergleichbar. Denn nur durch eine geistliche Neugeburt wird aus einem Menschen eine Tochter Gottes oder ein Sohn Gottes werden. Jesus hat diesen Vorgang einmal so beschrieben: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Zurück zu unserem Bibeltext und damit zu Jephtha, dem Sohn einer Hure, der von seiner Familie auf die Straße gesetzt wurde. Wie vorhin bereits gehört, ließ er sich in einem Landstrich mit Namen Tob nieder, einem Steppengebiet östlich von Baschan, und sammelte ein paar fragwürdige Gestalten um sich. In Kapitel 11 des Richterbuches heißt es weiter ab Vers 4: Und einige Zeit danach kämpften die Ammoniter mit Israel. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Lande Tob zu holen, und sprachen zu ihm: Komm und sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum kommen wir nun wieder zu dir, damit du mit uns ziehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen und unser Haupt seist über alle, die in Gilead wohnen. In der Zeit der Not, als die Ammoniter gegen Israel kämpfen, erinnern sich die Männer aus Gilead plötzlich also wieder an Jephtha, den alle, Vers 1, offenbar als einen streitbaren Mann, einen kampferprobten Krieger kennen. Ja, sie sind sogar bereit, ihr Schicksal in seine Hände zu legen und ihm eine Spitzenposition als Haupt über alle in Aussicht zu stellen. Jephtha kann es kaum glauben. Er, der Sohn einer Hure, den man wie einen räudigen Hund behandelt hatte, soll nun die Chance seines Lebens bekommen. Vorsichtshalber fragt er noch einmal nach. Weiter ab Vers 9. Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich wiederholt, um gegen die Ammoniter zu kämpfen, und der Herr sie mir in die Hand gibt, soll ich dann euer Haupt sein? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Der Herr sei Ohrenzeuge zwischen uns und strafe uns, wenn wir nicht tun, wie du gesagt hast. Man achte genau auf Jephthas Worte. Er ist schlau genug, das Jobangebot der Ältesten aus Gilead zu präzisieren: Wenn der Herr die Ammoniter mir in die Hand gibt. Jephtha weiß ganz genau, dass es sich eben nicht nur um einen Job handelt, sondern um eine lebensgefährliche Mission, die nur dann Erfolg haben kann, wenn Gott seinen Segen dazu gibt. Übrigens könnte ich mir vorstellen, dass es die Einwohner Gileads einiges an Überwindung gekostet hat, ausgerechnet den Mann um Hilfe zu bitten, dem man zuvor so übel mitgespielt hatte. Doch der lässt sich nicht lange bitten. Aus den nachfolgenden Versen geht hervor, dass er sich zum Oberen über das Volk setzen lässt und dann mit den Ammonitern in Verhandlung tritt. Jephtha, er wird der 9. Richter Israels, der im Buch der Richter eigentlich recht positiv dargestellt wird. Doch in seinem ganz persönlichen Leben kommt es zu einer Tragödie, die er selbst auf leichtfertige Weise verschuldet. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.